Bitte, es wird immer später. Die Zeit vergeht. Wenn der Herr dir seinen rufe, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Und es wird einmal zu spät sein. Ich denke an die Geschichte von den klugen und törichten Jungfrauen. Und die Tür war verschlossen. Und nur die, die bereit waren, die sind mit eingegangen. Das Leben ist ein großer Hindernislauf. Also es gibt Verspätungen, Verzögerungen, nicht nur bei der Bundesbahn, auch bei Christen und auch bei Herrn Jesus Christus. So, bevor ich an das Thema komme, möchte ich noch hinweisen auf die nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Also morgen wird das Thema sein, wie bekommt man gute Erfahrungen? Wie wird man schlau? Wie erlebt man Gott? Wie kommt man Gott näher? Das wird ein Thema sein. Wie bekommt man also gute Erfahrungen? Was muss ich tun, damit ich Gott erlebe? Und wir sind Christen, eine Erlebnisreligion. Der Glaube ist nicht nur Theorie, ich glaube an Gott. Verstehst du, das machen die Heiden auch. Die glauben auch an etwas. Oder der Teufel glaubt auch an etwas. Aber erleben, Gott erfahren, praktisch erleben und erfahren. Das ist das Thema morgen. Dann am Sonntag, so Gott will und wir leben. Wort Gottes brennt in einem. Ich kann nicht lassen. Ich muss. Und so ist es auch bei mir. Ich muss predigen. Ich kann es nicht lassen. Ich kriege schlechtes Gewissen, wenn ich das nicht tue. Also das Feuer brennt. Und wir haben von dem Propheten einmal, ich kann nicht lassen, Herr, du bist mir zu stark geworden, zu mächtig geworden und ist zu groß geworden. So, wenn es einmal später wird, was sollen wir machen? Soll man jetzt alles hinschmeißen und weglaufen? Oder wenn es manchmal nicht so läuft, wie ich gerne laufen möchte? Oder wie es laufen sollte? Oder wenn es nicht so glatt geht? Wir müssen Realisten werden. Christen sind Realisten. Es kann durchaus später werden. Es kann durchaus schlimmer werden. Es kann durchaus, und wenn wir die Bibel studieren und so weiter, da heißt es, die Liebe wird bei vielen erkalten, Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und so weiter. Verzögerungen sind im Leben ganz normal. Also ich weiß nicht, ob du das weißt, also ich habe das schon so oft erlebt, also Verzögerungen sind ganz normal, du wirst hingehalten, du wirst aufgehalten, da hast du vor, ich komme pünktlich und da kommt was, passiert was, da läuft was schief und du wirst schon aufgehalten oder das Ding in Stocken geraten, dass kein Strom da ist oder dass die Straßenbahn oder die U-Bahn oder der Bus streikt oder irgendwas streikt oder das dauert länger als gewöhnlich. Stau irgendwo unterwegs, sowas gibt es hier. Oder dass dich jemand bremst und aufhält. Da ruft dich jemand noch an. Du bist fertig zu gehen und da kriegst du noch einen Anruf. Und da wirst du aufgehalten. Verzögerungen. Ich spreche von Verzögerungen heute. Auch im Geistlichen. Auch bei lieben Gott ist es so. Weißt du, dann Petrus sagt in einer seiner Briefe und schreibt, weißt du, da kommen die Gottlosen und sagen, na, guck mal an, wo ist ja die Verheißung? Er hat ja gesagt, ich komme bald. Aber das ist bis heute noch nicht gekommen. Und dann sagt die Bibel, Gott ist gnädig und gütig und er will nicht, dass die Sünder verloren gehen. Er will noch auch den Letzten retten und dem Letzten noch eine Chance geben, dass er gerettet wird. Also Verzögerungen sind von Gott eingeplant. Oder dann die andere Sache noch, wir werden gerne müde und träge. Also ich schaffe nicht, bin so ausgelaugt, so ausgebrannt, wie auch immer. In der Bibel von den klugen und törichten Jungfrauen heißt es, und der Bräutigam verzog. Also ein guter Bräutigam. Verstehst du, der nicht sich sofort beeilt oder der nicht das große Interesse zeigt, meine Braut zu sehen und der Bräutigam verzog. Wir müssen die Situation denken, wie das im Orient ist. Ich habe schon viele Trauungen gehabt und da ist die Braut nicht gekommen. Du musst vorstellen, sie stand im Stau. Wie oft habe ich schon Trauungen drüben in der Kirche gehabt, die Braut war nicht da. Der Mann wartet da und wo ist die Braut? Und dann kriegt man einen Anruf, ja, wir kommen nicht durch. Und das passiert auch hier wahrscheinlich. Irgendwie wurde der Bräutigam aufgehalten und dann wird die Braut ungeduldig, die ganze Hochzeitsgesellschaft, ja, geht es noch alles recht? Oder geht noch mit rechten Dingen noch zu? Der Bräutigam verzog, Matthäus 25. Und nachdem der Bräutigam verzog, wurden die Klugen wie die törichten Jungfrauen, pass auf, alle gleich, das ist keine Ausnahme, wurden sie schläfrig, schliefen ein. Beide, die Klugen und die törichten. Die Jungfrauen warteten auf den Bräutigam, die wollten mit auf die Hochzeit sein, sie waren eingeladen, auch sie wurden schläfrig und sie wurden müde. Ach so, jetzt machen wir uns gemütlich. Was passiert, wenn Gott uns warten lässt? Was passiert, wenn Gott uns warten lässt? Wenn die Zeit, ja, des Wartens gekommen ist und manchmal müssen wir warten, bis es soweit ist. Und dann die Spötter, ja, wo ist jetzt eure Verheißung? Wo ist die Hoffnung? Wo ist euer Glaube? Wo sind die Zeichen? Wo sind die Wunder? Wo sind die Zusagen Gottes? Wo sind die Gebetserhörungen? Weißt du, du weißt ganz klar von der Bibel, wenn ihr bittet, es wird euch gegeben. Aber du hast jetzt gebeten und gebeten, gebeten und bis heute ist nichts gekommen. 21 Tage musste Daniel warten, bis sein Gebet erhört wurde. Wie wichtig das Warten ist. Weißt du, und manche denken sofort, noch gestern hätte schon die Sache kommen sollen, bevor ich rufe, soll er schon antworten. Nein, Gott lässt uns manchmal zappeln und warten. Und ich will gerade für diese Geschwister und Freunde sprechen heute Abend, dass wir müssen manchmal lernen, auch auf die Uhr Gottes zu achten. Was ist von Gott aus vorgesehen? Wann und wie? Es gibt ja die zwei Zeitbegriffe in der Bibel, in der griechischen Sprache. Da ist zuerst mal Chronos, Chronologie, Chronik und so weiter. Da ist die fortlaufende Zeit und dann gibt es Kairos, diese spezielle Zeit. Engländer würden sagen Timing, jetzt, just in time. Also gerade jetzt im richtigen Augenblick. Und das ist Gottes Zeit. Aber unsere Zeit ist immer. Wir können immer gehen und immer tun und so weiter. Und Gottes Uhren gehen einfach anders. Gott lässt manchmal warten. Und Gott hält manchmal jemand auf, ganz bewusst, und Gott will testen, was macht die Gemeinde, was machen die Christen, was machen die Gläubigen. Ich denke nur an Moses, der war oben auf dem Berg, 40 Tage verbringt er in der Gegenwart Gottes, schreibt die Gesetzestafeln auf und er kommt nicht mehr runter. Also, Gott hat ihn vielleicht zu sich genommen und er kommt nicht mehr runter. Und dann sagen sie, Aaron, jetzt müssen wir was machen, jetzt gieß uns ein Symbol, ein Zeichen, ein Kalb, das uns vorangeht. Und Gott wollte genau das wissen. Können Sie das erste Gebot halten, auch wenn ich Ihnen nichts sage? Und noch bevor Sie die Gebote haben, können Sie meine Gebote halten? Sind Sie überhaupt empfänglich? Und Moses verzog. Moses kam nicht so schnell runter wie und so weiter. Sein Abstieg hat sich irgendwie verzögert. Du musst überlegen, der war 80 Jahre alt inzwischen, oder über 80, als er dort oben war. In 2. Mose 32, Vers 1, da heißt es, und als das Volk sah, dass Moses verzog, von dem Berg herabzukommen, da versammelten sie das Volk und Aaron und sprachen zu ihm, auf, mach uns einen Gott, der uns vorangehe. Denn dieser Moses, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Der kommt nicht. Was machst du, wenn es später wird? Verstehst? Ergreifen wieder die Initiative, dann helfen wir dem lieben Gott noch nach. Das ist eine Krankheit, was die Christen haben. Manchmal musst du auf Gott länger warten, länger in der Gegenwart Gottes bleiben. Diese Audienz, was Moses hatte, die ist nicht so schnell vorbeigegangen. Gott hat so viel ihm zu sagen gehabt, so viel zu zeigen gehabt. Die Besprechung bei Gott dauert manchmal länger. Du kommst manchmal mit einem Gebet nicht durch. Du musst nochmals beten und nochmals mit dem Herrn reden und nochmals dem Herrn fragen, Herr, wie war das jetzt? Moses verzog. Dieser Satz ist sehr aufschlussreich für die geistliche Situation des Volkes Gottes damals und auch heute. Moses verzog. Es dauert etwas länger. Und Israel soll ja Priester Gottes sein. Könige sollten sie sein. Und jetzt hier in diesem Abschnitt, worum es mir jetzt geht, ist, wir sind berufen zum priesterlichen Volk Gottes. Und Priester müssen warten. Priester müssen warten auf Gott. Priester müssen warten, bis die Leute kommen. Priester müssen warten, bis Gott ein Wort gibt. Priester sind immer ständig Wartende. Die können nicht einfach reden, dann sind falsche Propheten. Dann heißt es, ich sende sie nicht und sie reden doch trotzdem. Also Priester müssen warten. Warten, bis jemand kommt und sagt, bitte beten Sie für mich oder bringen Sie Ihr Anliegen zum Herrn oder befragen Sie den Herrn. Also Priester müssen warten und hier, Gott bildet seine Priester aus und wir sind König und Priester und Diener Gottes müssen also warten können. Und die Frage ist, kannst du warten? Geduld tut euch Not. Weißt du, bis wir von Gott einen Auftrag bekommen, bis wir von Gott ein grünes Licht bekommen, bis Gott uns sendet, bis Gott uns ein Wort gibt, können wir warten auf den Herrn? Daniel Kapitel 12, Vers 12, da heißt es, wohl dem, der wartet, der warten kann. Wohl dem Menschen, der das gelernt hat, der einfach auf die Prophezeiung, auf die Erfüllung der Prophezeiung warten kann, bis das erfüllt. Manchmal wollen wir mit dem lieben Gott nachhelfen. Und es geht in den Binsen, wenn wir versuchen, Gott nachzuhelfen. Psalm 37, Vers 7, da heißt es, sei still dem Herrn und warte auf ihn. Oder sei still vor dem Herrn und warte auf ihn. Kinder fragen, wie weit noch? Oder wie lange noch? Und so weiter. Können wir warten, auch als Kinder Gottes? Weißt du, wir denken, das muss alles schnell gehen. Und was sind, wenn Gott manchmal sagt, jetzt schnell, so bald oder so weiter, das kann sein 40 Jahre. Kannst du warten, bis Gottes Zeit und Gottes Stunde gekommen ist? Viele werden nicht gesegnet, weil sie nicht warten können. Mir mal passiert, ich war bei Ikea, kauf ein und so weiter. Und da hat einer, der schimpft und trägt sich auf, wo ist meine Ware, ich stehe schon so lange da und so weiter. Und dann hat er gesagt, komm, die können das alles behalten, ich fahre weiter. Und ist losgefahren. Und er war gerade aus dem Hof rausgefahren, da wurde sein Name aufgerufen. Der konnte nicht warten, bis die Ware geliefert wird. Wir können nicht warten, bis Gott uns seine Ware liefert. Und dann fahren wir ab und sagen, ja, der Herr hat mich nicht gesegnet. Wir haben nicht gewartet. Geduld ist einer der größten Glaubenslehren, was wir überhaupt haben. Warten auf Gottes Wort, warten auf Gottes Antwort, warten auf die Ausgießung des Heiligen Geistes, warten auf die Erfüllung der Verheißung, warten, weißt du, warten besiegt endgültig den Teufel. Wenn du wartest, der Teufel hat keine Zeit, er hetzt. Schnell, 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 schnell. Auf! Der Teufel lässt uns nicht in Ruhe und sagt, siehst du, Gott hört dich nicht, Gott versteht dich nicht, Gott kümmert sich nicht um dich. Und der Teufel möchte uns also die Geduld rauben, die wir nötig hätten. Warte auf den Herrn, der Herr hat es gesagt, der Herr hat es gegeben und es wird kommen, was Gott gesagt hat. Warten können. Weißt du, das ist unsere Zeit. Hier, auf dem Bus warten, auf dem U-Bahn warten oder auf was weiß ich. Warten, stehen. Und was machst du in dieser Zeit? Dann sinnierst du und stell dir mal vor, das kommt nicht. Und dann liest es plötzlich verzögert oder es fällt aus. Und was machst du dann? Warten auf das Nächste. Wir können nicht mehr warten heutzutage, weil wir immer die Schnellsten sind, die immer Tempo, Tempo, Tempo. Aber eine der Hauptqualifikationen des Priesters und des Gläubigen ist, warte, warte auf den Tag. Der Priester musste zum Beispiel im Alten Testament, da musste 7 Tage warten, bis er das Opfer bringen konnte. Er musste sich reinigen, er musste die ganze Prozedur machen und dann musste er sich hinsetzen und warten, bis alle anderen schon dran waren und dann ist seine Zeit gekommen. Sein Dienst. Warten, bis er im Dienstplan ist, bis er dran ist. Warten. Es wird später manchmal und denkst, Mensch, wie lange muss ich noch hier sitzen? Es ist ein großes Erfordernis, dass wir warten und das ist eine Herausforderung. Es kocht. Du weißt, ich bin ein Reformator. Ich bin für die Mission berufen. Ich habe großen Auftrag vom Herrn. Und dann sagt Gott zu Melia, geh und setz dich am Bach hin und spiel mit Steinchen ein bisschen und warte, bis die Raben kommen. Und dann, ja Herr, ich habe jetzt gewartet, 18 Monate, du musst vorstellen, in 18 Monaten kann so viel passieren. Was? Und er muss warten, 18 Monate, und das nicht genug. Dann hat er gesagt, Herr, habe ich so viel gewartet. Dann sagt der Herr, jetzt geh nach Sarepta und geh zu der Witwe und warte wieder. Wie lange? Das kann ich dir nicht sagen, aber bis du reif bist. Und erst dann, als er dort ausgeharrt und gewartet hat, erst dann hat Gott ihn wieder weitergeführt. Und dann konnte er in Kraft und Autorität auftreten. Und dann konnte er ein Segen sein. Erst wenn wir warten, können wir Segen sein. Die meisten Leute können nicht warten. Bevor man nicht gelernt hat, auf Gott zu warten, ist man nicht geeignet, um Gott zu dienen. Ganz einfach. Man muss warten auf den Herrn. Gott kommt, wann er will. Und Gott handelt, wann er will. Und nicht, wie wir es gerne hätten. Also sein Kairos muss kommen und der Priester muss auf die Stunde Gottes warten, auf Gottes Reaktion, wo er den Einsatzbefehl von Gott bekommt, jetzt. Der Priester bittet Gott für andere und zwar, der muss erstmal die Bitten formulieren und dann vortragen und dann muss er Sprechzeit bei Gott haben, dass das angesprochen wird und sagt, jetzt kannst du reden, bitte sagen Sie jetzt, um was es geht. Ist ein Kunststück und ein Segen, wenn man warten kann, warten auf den Herrn. In Jesaja 40, Vers 31 heißt es, die auf den Herrn harren oder warten, bekommen neue Kraft. Und du sagst, ich bin so schwach. Du wartest nicht, bis Gott dir die Kraft gibt. Und du kriegst Gottes Kraft erst, wenn du ganz schwach und elend bist. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Und alle, die auf den Herrn warten, sich auf den Herrn verlassen und sich Zeit nehmen, auf Gott zu warten, bis er da durchgegangen ist, bis er gehandelt hat, bis er gewirkt hat. Und meistens, die verpassen den Zug. Und dann schimpfen sie und regen sich auf, da ist nichts passiert. Auf den Herrn warten, bis er eingreift. Auf den Herrn warten, bis er was tut. Bis der Herr sagt, jetzt ist reif, jetzt kannst du ernten. Bis seine Gegenwart da ist, bis seine Herrlichkeit da ist. Auf den Herrn warten heißt es, bis seine Zeit gekommen ist. Bis dann die Uhr schlägt, jetzt. Seine Zeit ist nicht unsere Zeit. Und meine Zeit steht in seinen Händen. Und er verfügt über meine Zeit. Und er sagt jetzt, du hast dein Leben mir ausgeliefert. Du hast gesagt, Herr, alles gehört dir. Und wenn du dem Herrn dich ausgeliefert hast, du hast auch deine Zeit ihm ausgeliefert. Und das ist das große Problem. Alle Menschen haben 24 Stunden. Und jetzt heißt es, was machst du in diesen 24 Stunden? Dieses Warten. Warten muss nicht unbedingt passiv sein. Weißt du, beim Warten kannst du singen, kannst du beten, kannst du gute Gedanken nachgehen, kannst du die Bibel lesen, kannst du Zeugnis geben jemand nebenan. Beim Warten kann so vieles Gute dazwischen passieren. Muss nicht also unbedingt, dass du, sagst du, Zeitverschwendung. Nein, in dieser Zeit kannst du ein Buch lesen. Ich habe sogar Leute schon gesehen hier in Berlin, ich weiß nicht, die sind vielleicht verrückt, ich weiß nicht, aber Gott möge gnädig sein zu ihnen. Im Gehens lesen sie sogar. Im Laufens lesen Leute, und zwar ganz dicken Schinken. Es war nicht die Bibel, es war irgendein dickes Buch. Weißt du, die nützen die Zeit. Die Bibel sagt, nütze die Zeit, kaufe die Zeit aus. Es ist deine Zeit. Also, wir müssen auf die Berufung warten, bis Gott uns beruft, bis er uns einsetzt, bis er uns befreit. Du bist zu Jesus gekommen. Und wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und du kannst nicht von heute auf morgen frei werden. Es ist ein Prozess. Und Gott arbeitet in kleinen Dingen, kleinen Schritten. Du musst also einfach warten, bis er sagt, jetzt mein Kind, du bist erlöst. Jetzt bist du frei. Jetzt bist du frei. Gott macht dann einen Tausch mit dir und erst macht diesen Tausch, wenn er sieht, du bist hilflos, du bist schwach, du bist mutlos, du bist hoffnungslos, du hast dich selbst aufgegeben und dann sagt, gut, gib mir deine Hoffnungslosigkeit und ich gebe dir meine Hoffnung. Ich gebe dir meine Gnade, meine Kraft und meine Stärke. Weißt du, du wirst es selber nicht schaffen und erst wenn du das eingesehen hast, dass du selbst nicht schaffst, dann schafft der Herr, dann wirkt der Herr. Gott macht also diesen Tausch. Gott nimmt dein Negatives und macht das Positive draus. Gott nimmt das Krankhafte, das Schwache, das Elende aus dir raus und gibt seine Gesundheit und seine Stärke. Dieser Tausch. Gott ist es. Und du musst warten, bis das passiert, bis es soweit ist. Bis Gott auf dich eingeht. Weißt du, Gott geht nicht immer auf uns ein, wenn wir wünschen. Weißt du, wir gehen auch nicht auf Gott sofort ein. Sei doch ehrlich. Gehst du auf Gott sofort ein, wenn er bei dir anklopft und sagt, Heiland, Halleluja, herzlich willkommen? Nein, da musst du 10-mal klopfen bei dir und bitten und betteln. Und erst, wenn du reif bist, dann kommt er. Und dann fängt er an, dich zu belehren. Und weißt du, auch bei Kindern, das ist so, die Kinder kommen erst in der Schule, wenn sie reif sind, nicht wenn sie geboren werden. Und wenn sie in den Kindergarten kommen. Nein, wenn sie reif sind. Viele hetzt der Teufel, schnell, 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 schnell. Und dann versucht man, Gott nachzuhelfen. Und der Teufel kann nicht zulassen, dass du wartest. Dann versucht er, dich zu kitzeln, zu reizen. Dann versucht er, dich zu provozieren. Dann versucht er, dich aufmerksam machen. Guck mal da. Beim Warten, dann beobachtet man die Leute. Dann sieht man Dinge, die man sonst nicht sieht. Dann sieht man das Negative viel mehr. Beim Warten kommt auch der Teufel auf uns zu. Nicht nur der liebe Gott. Also, und jetzt teste der Herr. Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Kannst du warten? Oder lässt du dich ablenken? Und ich denke, Die Sünde bei der Eva passierte, sie hat im Garten mal gewartet. Der Adam war mal für eine Weile weg. Der hat was anderes gemacht und die Eva wartet. Und während sie wartet, kommt Satan und sagt, siehst du das? Das ist ein ganz guter Baum. Von dem hast du noch nicht gegessen. Und während wir warten, wir werden oft auf Dinge gelenkt und gesteuert vom Feind. Auf den Splitter in des Bruders Auge. Und dann sehen wir plötzlich Dinge. Und genau das ist, wie Gott uns zubereitet als Priester, damit wir im Warten die Dinge besser beobachten können und merken und empfinden, wie das funktioniert. Priester Gottes also müssen warten können, denn sie müssen ja reife Früchte empfangen, reife Früchte zu Gott bringen und dergleichen. Weißt, kurz nach der Bekehrung ist der Eifer immer groß. Oh Herr, jetzt! Die ganze Welt geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Man möchte alles auf einmal erreichen. Aber Gott sagt, nein, in Salamitechnik. Schritt für Schritt, Scheibe für Scheibe und so weiter. Es geht alles schrittweise. Und man glaubt, es geht so schnell. Einmal bekehrt, gleich 3 Wochen später getauft, Tag drauf mit Feuer getauft und mit Wasser getauft und mit Geist getauft. Es geht so Schlag auf Schlag. Und das war das Problem bei den ersten Christen in Jerusalem. Die ersten Christen, wir denken, die ersten Christen waren vollkommen. Nein, die haben auch Fehler begangen. Sie konnten nicht warten. Weißt du, Jesus ist auferstanden, Jesus ist in den Himmel gefahren, der Heilige Geist gekommen. Ach, der Herr wird bald kommen. Und sie haben alles verkauft. Und der Herr wird kommen. Wir kündigen die Arbeit. Wir nur noch beten und singen die ganze Zeit. Und was ist passiert? Der Herr ist nicht gekommen. Der Herr ist nicht gekommen. Wenn der Herr die Seinen ruft, bis heute ist er noch nicht gekommen. Und jetzt sind sie arm geworden, weil sie in Euphorie, in Begeisterung Dinge getan haben, was Gott ihnen nicht gesagt hat. Denn nirgendwo steht in der Bibel, dass der Herr gesagt hat, verkauft alles und gibt den Armen. Dem reichen Jüngling hat er gesagt. Aber das hat nicht in der ganzen Gemeinde. Gemeinde muss ganz arm sein. Verkauft alles, habt Gütergemeinschaft. Das haben sie alles in der Begeisterung getan. Und wir tun sehr vieles aus Begeisterung und nicht aus Befehl Gottes. Aus Begeisterung. Ach, wir verschenken alles, wir geben alles auf. Wir warten auf den Herrn. Das ist ein fleischliches Warten. Es gibt ein fleischliches Warten und es gibt ein geistliches Warten. Und jetzt müssen sie hungern. Und jetzt muss der liebe Bruder Paulus da in Mazedonien Geld für sie sammeln. Du siehst also das Ergebnis von den Dingen. Sofort alles. Und die Urgemeinde, die ist einem Fehlschluss, einem Trugschluss verfallen. Die Sache war noch nicht reif. Verkauft alles und verschenkt alles. Unser Fleisch möchte auch manchmal geistlich sein. Und deshalb strengt sich unser Fleisch an, dem nachhelfen. Und ich habe heute so einen Zettel, euch möchte mitgeben, 60 Regeln, wie man ein guter Pharisäer wird. Weißt du, wir haben genug Pharisäer in der Gemeinde. Weißt du, Pharisäer ist fleischliches Christentum für mich. Fleischliches Christentum. Wie wird man ein fleischlicher Christ? Nur noch nach dem Fleisch. Das ist alles ironisch hier geschrieben, nur dass du es verstehst. Nicht, dass du jetzt anfängst, jetzt sagst du, ach, guck mal, was der Matthäus sagt. Setz dich so weit vorne wie nur möglich, damit dich jeder sieht. Oder ich habe hier Probleme aus meinem Dienst so ein bisschen zusammengefasst. Unterwegs habe ich gesagt, ich könnte noch 20 solche Regeln aufstellen, aber 60 Stück reichen schon ein wenig. Und dann geht weiter, strecke deine Hände so hoch wie nur möglich zum Lobpreis. Ich kenne Christen, weißt du, manche Leute denken, wenn ich meine Hände hochstrecke, ich habe sogar Leute gehabt, die auf dem Stuhl gestiegen sind, damit sie noch dem lieben Gott näher kommen. Weißt du, das ist Fleisch. Wir denken, wir müssen etwas tun. Und ich sage das auch, ich habe auch versucht, Pharisäer zu sein. Und ich war auch lange Zeit ein charismatischer Pharisäer. Es gibt auch charismatische Pharisäer. Wir versuchen im Fleisch etwas zu erreichen. Wenn ich viel bete, wenn ich viel faste, wenn ich große Opfer bringe, dann muss das groß sein. Nein, Gott wartet auf ganz was anderes. Einen zerbrochenen Geist, einen gedemütigen Geist. Und nicht nur Leistungsreligion. Weißt du, Pharisäer wollen was leisten, was durchmachen. Dann erarbeite dir deinen Weg zum Himmel. Und Jesus sagt, weh ihr Pharisäer. Und genauso, wenn du nachher hinten liest, dann wirst du merken, es ist wichtig zu wissen, dass ich, also jetzt ich, diese Regeln nicht dir schreibe und unterstütze. Das musst du, das nicht sein. Also ich empfehle mal im Spiegel rück, im Kreuz zu sehen, was da nicht sein sollte. Wenn du jemals in Israel warst, dann bist du gleich geistlicher. Oder dass du sofort ein messianischer Jude wirst. Oder gleich all diese Dinge da nacheiferst und dergleichen. Oder was ich manchmal denke, weißt du, Leute wollen gleich zeigen, wie viel sie spenden. Wenn wir Gott dienen, wir müssen ja unscheinbar sein. Aber wir können nicht warten. Herr, ich habe dir eine so große Spende gegeben. Jetzt musst du mich segnen. Oder halte den Sabbat. Oder du darfst das nicht essen, dies nicht essen. Und ich kenne Christen, die wollen Pharisäer sein. Auch hier in unserer Gemeinde, da kommen Leute manchmal, die haben ihre Arbeit hingeschmissen, alles hingeschmissen. Wir warten auf Jesus. Und dann sind sie in Not. Und dann kommt sie und sagt dann diese Person in Not, ich kann nicht mal, die kommt zu mir und dann sagt, ich habe 1 Cent gespendet. Ich habe nicht mehr. Aber zuerst mal dumm sein und so scheinheilig sein und so selbstgerecht sein. Weißt du, nicht zu warten. Ich habe nichts dagegen, wenn du entlassen wirst. Dann sorgt das Sozialamt. Aber wenn man selber alles hinschmeißt, jetzt, ich brauche mehr Zeit zum Beten, mehr Zeit für den Herrn und etc. Oder Jesus war arm und wir müssen auch arm sein. Oder ich habe Leute, die kommen nur alle 4 Sonntage zum Gottesdienst, zum Abendmahl. Das reicht mir vollkommen aus. Oder andere, die laufen 7-mal um eine Sache herum und versuchen, wenn ich 7-mal um die Stadt gehe, dann werde ich die Stadt einnehmen. Passiert gar nichts. Es ist alles im Fleisch. Wir tun so viel Fleischliches. Ich denke nur an einen jungen Mann. Als ich das so geschrieben habe, habe ich an einen jungen Mann gedacht. Wir hatten eine Gebetsnacht. Dann steht er auf und sagt, lieber Gott, wir beten schon 7 Stunden. Wo ist die Erweckung? Du kannst 70 Stunden beten, 7 Jahre beten. Gott schickt die Erweckung, wenn die Menschen reif sind. Und dann, weißt du, dann bestimmte Zeichen setzen, so Akzente setzen. Und ich muss euch eines sagen, weißt du, das ist so viel Fleischliches. Wie werde ich ein Pharisäer? Die Pharisäer versuchen, allen recht zu machen. Nur nicht Gott nicht. Und Gott möchte, dass wir ihm gefallen und nicht den Menschen. Pharisäertum ist Menschengefälligkeit. Und deshalb, ich schreibe ironisch, nicht, dass jemand den falschen Hals kriegt und sagt jetzt, was hat der da, goldene Regeln oder 60 Regeln, um ein guter Pharisäer zu sein. Ja, das sind Dinge, die und so weiter, die so in der Gemeinde gang und gäbe sind. Also aus meinen Beobachtungen, auch bei uns, auch wir haben Pharisäer. Weißt du, da brauche ich mehr Lehre, Tiefgang. So viel Tiefgang, was du hier bekommst, kriegst du wahrscheinlich nirgendwo. Verstehst du? So viel Wort Gottes. Aber Tiefgang, wir brauchen noch einen Hauskreis. Wir müssen noch mal zerreden alles. Quatsch alles, das ist so frommer Quatsch. Weißt du, Gott wartet auf dein Herz. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz und nicht deine Klamotten. Ich komme aus der Pfingstbewegung. Ich kenne diese die alten Christen. Weißt du, lange Röcke, schwarz müssen. Ich habe sogar eine Gruppe gehabt, die sind nur schwarz in Gottesdienst gekommen. Weißt du, alles andere ist Luxus. Weißt du, Gott ist ein bunter Gott. Wenn ich nur an V denke, wie farbig das ist. Ja, aber Christen dürfen keine Ohrringe haben. Die dürfen keinen Schmuck haben. Weißt du, wenn die wüssten. Und dann kommt, weißt du, heilig dem Herrn. Und dann, wir sollen so und so sein. Und dann habe ich gesagt zu einem Bruder, der mir so vorgehalten hat, bei euch in der Gemeinde sind die Leute so und so. Ich habe gesagt, guck mal, willst du wissen, wie in der Bibel steht, dass die Frauen sollen sich so schmücken, wie die Alten sich geschmückt haben. Und weißt du, wie sich die Alten geschmückt haben? Die Sarah hat der Rebekka ihren Schmuck vererbt und da war ein großer Nasenring dabei. Ich muss vorstellen, so ein richtiger Nasenring. Das war die Rebekka. Und da siehst, die Leute sind so pharisäisch und so selbstgerecht. Also, liest es durch. Und denk, mach dir Gedanken, wenn du dann nachher durchgelesen hast, dann musst du es wegschmeißen oder vergessen. Ich sterbe täglich. Oder du musst, weißt du, die Pharisäer tun über ein und dieselbe Sünde. Ja ein, ja aus Buße. Ich tue nur einmal Buße über meine Sünde und sage, Jesus, hier habe ich Fehler gemacht. Ich werde die nächsten Tage darüber sprechen, wie man seine Fehler bekennt, seine Sünden bekennt, wo man seine Sünden bekennt, wem man seine Sünden bekennt. Wir machen so viel Pharisäertum. Wir sollen öffentlich unsere Sünden bekennen. Hör doch mit dem Blödsinn auf. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, der hat gedacht, er muss wirklich alles für den Herrn. Er muss ganz offen sein. Und er war verheiratet mit einem netten Mädchen aus unserer Gemeinde und war an sich ein lieber Bruder, hat ehrlich gemeint. Und der Teufel benutzt die Ehrlichkeit der Menschen. Und dann erzählt er öffentlich, also früher, was ich für ein Luder war. Ich bin in einen Puff gegangen und wie viele Frauen ich da, mit wie vielen Frauen ich geschlafen habe und so weiter. Und dann sitzt seine Frau hier in der Gemeinde und sie sagt, du hör mal, ich kann meinen Mann nicht mehr verkraften. Wenn ich Sex mit ihm habe, dann denke ich immer an die vielen Frauen, die er gehabt hat. Und diese Frau hat sich scheiden lassen und sie hat recht. Man muss Dinge, die aus seiner Vergangenheit kommen, die Jesus vergeben hat, man muss das nicht mehr aufbauschen und erzählen, weil nur in der Bibel steht, und sie bekannten ihre Sünden öffentlich. Das tun die Pharisäer. Weißt du, und Pharisäer nehmen alles wörtlich, aber der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Wir müssen alles im Geist Gottes sehen und nicht wörtlich. Die Bibel wurde im Geist gegeben. Aber dann nehmen sie, und das ist typisch für Pharisäer. Und deshalb habe ich gedacht, ich könnte noch 20 solche sagen. Denn hinten habe ich noch Platz genug. Also, dass sie wörtlich nehmen alles. Alles wörtlich auslegen. Und dann verzehnten sie sogar noch die Münze, steht in der Bibel. Nur nebenbei. Unser Fleisch möchte immer geistlich sein. Immer, dass die Menschen sehen, ja guck mal, was der alles macht. Ich werde immer später. Und in der Endzeit wird es nur noch Pharisäer geben, nur noch Selbstgerechte geben, nur noch Scheinheilige geben, nur noch Leistungsreligion. Aus der Erweckung in Wales, ich denke nur an den Prediger, der diese Erweckung, durch die Erweckung begonnen hat. Weißt du, Gott hat wunderbar gewirkt, Gott hat wunderbar das Feuer angezündet, aber dann ist die Erweckung so ausgelaufen, jede Erweckung läuft mal aus. Und dann fingen die sich an zu geißeln, zu schlagen. Verstehst du, und haben gedacht, wenn wir uns geißeln, das Fleisch kreuzigen, dann wird uns der Herr segnen. Und daraus sind die Geißler geworden. Eine ganz neue Bewegung, die sich geißeln. Christen denken, wenn sie sich mit Ruten schlagen, dann wird der Herr sie besonders segnen, wenn sie Schmerzen leiden. Nein, sei froh, dass du keine Schmerzen hast. Er trug unsere Schmerzen auf sich und lud unsere Krankheit auf sich und so weiter. Seine Wunden sind wir geheilt. Und ich muss mich nicht noch geißeln und quälen und schlagen. Es gibt sogar Christen, verrückte Christen, die schlagen sich noch. Die denken, Satan, raus aus mir! Solche Leute kenne ich. Weißt du, und die glauben, sie denken, indem sie sich an die Brust schlagen und was weiß ich, wo sie schlagen, dass sie dann frei werden. Weißt du, was das ist? Selbstgerechtigkeit. Wenn du Gott gehorchst und so weiter, musst du dich gar nicht schlagen. Du musst vor Gott stehen und sagen, Herr, danke, ich bin noch nicht so weit, aber es kommt deine Stunde und du wirst mir helfen. Und es wird wieder weitergehen, wenn du in meinem Leben eingreifst. Alles, was wir haben, muss von Gott geboren sein. Vom Geist geboren, vom Geist gezeugt sein. Nicht im Fleisch, ich denke mir aus. Oder viele machen, die lesen irgendwo bei jemandem funktioniert das. Halleluja sagen, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und nur, dann wohne ich in der Halleluja-Straße, dann habe ich Halleluja-Kühlschrank, dann, was weiß ich, alles Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann funktioniert es doch nicht. Bei dem funktioniert es. Aber der hat 30 Jahre gebraucht, bis er soweit war. Und du denkst in 3 Wochen. Oder wenn du ein Buch liest, gerade vor diesem Halleluja-Mensch. Ich habe eine Schwester in Heilbronn gehabt und die Schwester hat das Buch gekauft von diesem Halleluja-Menschen, liest es durch und nach ein paar Tagen kommt sie, oder Woche, war schon eine Woche her, kommt sie zurück und sagt, Bruder Matthäus, ich möchte mein Geld wieder haben. Ich habe gesagt, warum? Das, was ich hier gelesen habe, funktioniert nicht. Und es wird nicht funktionieren. Weißt du, wir lesen Apostelgeschichte. Da kommen auch Christen, Apostelgeschichte. Die lesen, ja guck mal, was in der Urgemeinde war. Da geschahen Zeichen und Wunder. Petrus ging vorbei und sein Schatten heilte die Kranken. Und das Evangelium ging bis nach Rom. Und was war alles passiert? Weißt du, wie lang das war? Wo Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 19 sind 30 Jahre vergangen. 30 Jahre. Aber das ist alles so kompakt, wenn du ein Buch liest, das ist alles so schnell, dann denkst du, das ging Schlag auf Schlag. Nein, da ist Zeit vergangen, da kam Verfolgung dazwischen. Dann, die Christen wurden zerstreut. Und es ging nicht zack, zack, zack. Wir müssen warten auf Gottes Zeit, auf Gottes Stunde, bis es soweit ist. Alles, was aus dem Willen Gottes stammt, ist gut und beständig. Alles, was von Gott verursacht wurde, das ist kontinuierlich. Das vergeht nicht, das ist bleibend, das besteht Feuerproben. Aber Pharisäertum, weißt du, trage diese Kleiderart und trage diese Kleiderart und so weiter. Da, weißt du, dann nächstes Mal ist es die andere Mode. Und ich kenne die Amish-People in den USA, in Amerika, die Leute mit den Bärten und so weiter. Manche sind da begeistert, Amish-People und so weiter. Weißt du, die haben die höchste Selbstmordrate Amerikas. Aber lange Bärte, keine Chromteile, alle Verzierungen weg. Die Bibel sagt, schicket euch in die Zeit. Und wir sollen die Zeit auskaufen. Es ist böse Zeit. Und so gut, wie es uns heute geht, wird morgen es nicht mehr gehen. Und es wird immer später. Also, wir sollen uns in die Zeit schicken. Und so leicht, wie wir heute noch in Freiheit das Evangelium predigen dürfen, so viel Freiheit werden wir nicht mehr lange haben. Wenn ich daran denke, was in der islamischen Welt alles passiert. Überall brodelt es. Und es kann hier bei uns genauso schnell kommen, denn wir haben auch mittlerweile 500.000 Türken und Moslems. Weißt du, wir sollen die Freiheit auskaufen, solange Gott uns die Freiheit schenkt. Und alles, was Gott gewirkt hat, muss man nicht verteidigen. Weißt du, wenn es von Gott ist, eine Sache, du musst nicht verteidigen. Lass einen Löwen raus aus dem Zoo und der Löwe wird sich selber durchsetzen können. Alles, was von Gott ist, musst du nicht verteidigen. Du musst nicht irgendeine Lehre, ein Dogma oder sowas verteidigen. Gibt es eine Dreieinigkeit oder gibt es keine Dreieinigkeit? Vergiss es alles. Weißt du, Gott selbst verteidigt sich. Gott selbst offenbart sich. Gott selbst sagt, schau, mach deine Augen auf. Seele, Geist und Leib. Und dann liest du die Bibel. Und das spricht für sich selber. Gott spricht für sich selbst. Alles Biblische, alles Göttliche musst du nicht verteidigen. Und wenn jemand daherkommt und sagt, ich erkenne das und verteidige und kämpfe dafür und setze mein Leben sogar aufs Spiel, der ist ein Verrückter. Weißt du, du musst Gottes Kraft nicht verteidigen. Gottes Kraft offenbart sich selbst. Lass den Frühling werden und die Natur sprießt von selbst. Du musst nicht mal gießen. Es regnet von selbst. Es kommt alles von selbst. Weißt du, Gott rechtfertigt sich von selbst. Die Wahrheit setzt sich von selbst durch. Da können noch so viel die Leute lügen und übertreiben und überspannen. Die Wahrheit setzt sich von selbst durch. Oder wenn Dunkelheit ist, zünde ein Licht und das Licht setzt sich selbst durch. verteidigt sich selbst. Das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Du musst also das Licht nicht verteidigen. Das Licht verteidigt sich selbst. Die Dunkelheit muss gucken, dass sie dunkel genug ist. Und je dunkler die Dunkelheit ist, desto heller ist das Licht. So. Und alles, was aus unserem Verstand geboren ist, aus unserer Kraft und so weiter, das geht ein mit der Zeit. Deshalb ist die Sache von Gott, wird es bestehen bleiben, ist die Sache nicht von Gott, wird es nicht bestehen bleiben. Alles, was wir haben, das muss aus dem Geist geboren sein, von Gott geboren sein, von Gott gezeugt sein, und dann bleibt es bestehen. Also du musst immer warten, bis Gott in der Arbeit war. Und alles, was aus uns ist, wird eines Tages verschwinden, und egal wie fromm das ist, wenn ich daran denke, die Kinder, die wollen keine Pharisäer mehr. Ich habe so einen Pharisäerbruder mal in der Gemeinde gehabt, in Süddeutschland. Weißt du, der hat gepredigt, ihr müsst so sein und ihr müsst so sein, lauter Äußerlichkeit. Die Frauen durften nicht lang kurzärmelige Kleider tragen, lauter Vorschriften, was alles Äußerlichkeit war. Und was hat gemacht? Die Tochter hat gehorcht. Die Tochter war gehorsam. Gott segne diese Tochter. Aber die Tochter ist von zu Hause richtig biblisch nach dem Vater, wie er sich das vorgestellt, zur Arbeit gefahren, und im Bahnhof auf der Toilette hat sie sich umgezogen. Die schwarzen Socken, Strümpfe runter und so weiter und das Dunkle. Und dann hat sie weltlich angezogen. Dann kam sie nach Hause und in der Toilette hat sich wieder umgezogen. Das ist ja heuchlerisch. Oder wir haben hier die Rumänen gehabt in der Gemeinde, Gebetsfrühstück. Weißt du, in Jeanshose geht man nicht in der Versammlung und kniet man sich nicht. Also das war bei ihnen Sünde, in Jeanshosen zu gehen. Dann haben sie kamen im Rock. Es kam zu dieser Gebetsstunde. Und was haben sie gemacht? Dann, als sie fertig waren mit der Gebetsstunde, sich in der Toilette umgezogen und in Jeanshosen sind sie in die Arbeit gegangen. Was für ein Doppelleben. Aber das ist Heuchelei, Leute. Und Pharisäer werden Heuchler. Und sind Heuchler. Und Jesus sagt, weh ihr Heuchler, weh ihr Schriftgelehrten, weh ihr Pharisäer. Ihr werdet das Reich Gottes nicht sehen. Aber wir neigen sehr leicht zum Pharisäertum. Warum? Wenn Gott nicht redet, dann reden wir halt. Wenn Gott nichts offenbart, dann offenbaren wir was. Und dann versuchen wir aus dem Fleisch etwas zu tun. Weißt du? Und Gott sagt, und das ist Geduld jetzt. Jetzt musst du warten. Wenn Gott nichts tut, das heißt jetzt Mund halten und warten, bis er was macht. Und wenn er nichts macht und nichts tut, dann geht man nach Hause. Auch wenn unerledigte Sachen und Dinge. Und manchmal muss man nach Hause gehen, um einfach sagen, Gott, warum denn das? Ich werde nie vergessen, Edwin Miller war bei uns hier, nicht hier, in Süddeutschland in der Gemeinde. Er war einer mit der Hauptschuldigen, dass die Erweckung in Argentinien ausgebrochen ist damals mit Tommy Hicks. Und wie das passiert ist, hat er in der Gemeinde erzählt, wie die Erweckung nach Argentinien kam. Dann steht der Pastor vorne und sagt, Geschwister, ich weiß nicht, was ich predigen soll. Entschuldigung, ich soll euch sagen, geht nach Hause. Muss vorstellen, zuerst muss er noch dreimal auf den Tisch schlagen. Also auf das Pult klopfen, dreimal aufs Pult geklopft und sagt, Geschwister, mehr sagt Gott mir nicht, geht nach Hause. Und die sind nach Hause gegangen. Da haben sie gesagt, mit unserem Pastor stimmt was nicht. Nächsten Sonntag kommen noch mehr Leute in die Gemeinde, die wollten den verrückten Pastor sehen. Und er steht wieder vorne und hat sich vorbereitet, hat gebetet, lieber Gott, ich blamier mich. Und dann steht er vorne und der Herr sagt wieder, schlag mal dreimal aufs Pult und sagt, die Leute sollen nach Hause gehen. Und dann sind sie nach Hause gegangen. Weißt du, was dann passiert ist? Die Leute, die haben gesagt, guck mal, der liebe Gott spricht nicht mehr zu uns. Der schlägt uns nur noch aufs Pult. Wir haben das Wort Gottes nicht verstanden. Wir sind nicht Täter des Wortes. Und als sie das nächste Mal kamen, bevor der Pastor nach vorne ging, gingen sie alle auf die Knie und sagten, lieber Gott, red zu uns. Und da brach der Heilige Geist das durch. Und da hat der Herr was getan. Weißt du, wir müssen reif für die Erweckung werden. Sonst muss Gott uns, ja, geh nach Hause, hast ja gehört, und tust sowieso nicht, was ich dir sage. Und die Wunder und Zeichen passieren erst, wenn wir das tun, was er uns sagt. Aber das ist so kompliziert und so schwierig, weil er lauter dumme Sachen uns sagt. Füll die Krüge mit Wasser, das ist nicht normal. Oder gibt es dem Speisemeister oder was er auch immer ist. Gott lässt uns manchmal warten, damit das Fleisch abstirbt, damit der alte Mensch abstirbt. Und der Teufel hat keine Geduld. Der sagt ja, guck mal, da muss eine andere Gemeinde gehen. Also hier geht's nicht mehr geistlich zu. Aber da brach Erweckung aus und ganz, ganz gewaltig. Und dann kam Tommy Hicks nach Argentinien und der wusste auch nicht warum. Gott hat ihn geschickt nach Argentinien und hat ihm gesagt, kauf nur ein Wegticket. Du weißt gar nicht, wie lange du hier bleiben wirst und was da passiert. Und das ist tatsächlich so passiert. Und dann ist er in Argentinien, hat die Gemeinde gerade besucht von Edwin Miller und gesehen, dass die Leute beten. Aber der hat gesagt, hier, die Leute sind erweckt genug, die tun schon Buße. Ich muss zum Peron und der Elvira da gehen und so weiter. Und ich muss zum Präsidenten. Verschafft mir den Zugang zum Präsidenten. Und weißt du, die Zeit muss reif werden. Und da kam er an der Pforte und sagt, was wollen Sie? Amerikaner, gehen Sie nach Hause. Und man hat ihn nicht reingelassen. Aber da sieht er, dass ein kleines Kind da heult und wimmert und in Fieber ist. Dann fragt er, was ist mit dem Kind los? Ja, das Kind liegt im Sterben hier. Und es ist mein Sohn. Und dann legt er die Hände auf, das Kind wird auf der Stelle gesund. Dann sagt er, was kann ich für Sie tun? Bringen Sie mich zum Präsidenten. Und dann ist er beim Präsidenten und dann überschlägt sich das, weißt du, die Zeit war reif. Die Zeit muss reif für die Erweckung sein. Und die Zeit in Argentinien war unter Perón reif. Weißt du, Katholizismus ausgebreitet und dergleichen. Und Diktatur, Tyrannei. Ja, und da kommt er rein und sagte, Perón, wissen Sie, Gott hat mich hierher geschickt. Ich brauche ein Stadion, ich brauche das Fernsehen und ich muss hier evangelisieren. Dein Land braucht das Evangelium. Er sagte, und dann fragte, darf ich mit Ihnen beten? Muss ich vorstellen, mit dem Perón beten, mit einem Diktator beten? Muss vorstellen, jetzt kommt jemand zum Adolf Hitler und sagt, ich muss mit Ihnen beten. So ähnlich war die Situation, so ein Diktator war er. Und er betet und er übergibt sein Herz sogar dem Herrn Jesus. Und dann stellt er alles zur Verfügung. Über Wochen lang hat er dort im Stadion evangelisiert, im größten Fußballstadion der Welt. Und dann das Fernsehen war da, Radio war da. Aber die Zeit muss reif werden. Wenn die Zeit reif ist, du gehst mitten durch sie hindurch, dann kann dich niemand blockieren, kann dich niemand aufhalten, kann niemand was den Weg legen. Aber wenn die Zeit nicht reif ist, dann beißt du die Zähne dir aus. Dann stickst du, dann machst du kaputt. Aber die Zeit muss reif werden. Geschwister, und deshalb ist es so wichtig, warte auf die Erweckung. Und nicht nur auf eine gemachte Erweckung, denn die gemachten Erweckungen gehen alle ein. Alle fabrizierten Erweckungen, alle menschlich gemachten Erweckungen, die gehen alle ein. Ich denke nur an Pensacola-Erweckung, an Lakeland-Erweckung, an die Toronto-Erweckung. Alle, die haben meistens so ein paar Jahre gedauert. Mein Fernseher rum, die Leute waren so aktiv und begeistert, da musst du hinfahren. Und die waren dort und kamen zurück, ist nichts passiert. Und ist verflacht, alles verlaufen. Sehr viel Medienrummel. Weißt du, die Sache muss von Gott sein. Und es hält an. Jahrzehnte, Generationen, es hält an. Gott, geistgewirkte Erweckungen, die halten an. Und jeder muss warten lernen, jeder. Ich denke nur an den Johannes den Täufer. Weißt du, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und er ist schon berauscht. Wenn ich so von Michelangelo sein Johannesbild sehe, der ist, als wenn er im Delirium wäre, im Koma wäre, das ist das Lamm Gottes. Und jetzt, Jesus ist getauft. Und dann geht er ins Gefängnis. Und jetzt, bist du das, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Du siehst, er ist in einer Krise. Und beim Warten kommt man in eine Krise. Bist du's? Hat Gott zu mir geredet? Oder habe ich mir das eingebildet? Einsuggeriert? Und jetzt stellt sich heraus, ob das echt ist oder nicht echt. Wenn es später wird. Wenn die Sache länger da ist. Oder wenn nicht gleich die Revolution kommt. Und der große Umschwung. Und dann merkst du, ob einer da verzweifelt oder einfach sagt, ich warte weiter. Ob einer die Sache hinschmeißt, wenn Schwierigkeiten kommen. Weißt du, zuerst bist du begeistert für die Sache. Oh Herr, danke, 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 dass ich hier bin. Und dann, nach 3 Wochen, dann sagst du, komm, macht selber euer Mist. Weißt du, weil da Schwierigkeiten aufgetaucht sind, weil irgendjemand kritisiert hat. Und genau das ist, was dann passiert, wenn du wartest. Ja, wo ist der Bus jetzt, wo ist der Zug? Das verzögert sich alles. Und dann schimpfst du auf die Bahn und auf die Lufthansa. Wo sind die alle? Alles, was dann vom Fleisch ist, und das kristallisiert sich in unserem Leben, kristallisiert sich mehr und mehr. Eigentlich, ich bin nicht katholisch, aber mir gefällt das Wort Fegefeuer. Weißt du, du musst entweder jetzt ins Fegefeuer oder vielleicht nachher. Ob es nachher geht, weiß ich nicht, aber bezweifle ich. Aber jetzt musst du durch das Fegefeuer durch. Jetzt musst du echt alles ablegen und alles abschütteln und alles liegen lassen, was nicht taugt fürs Reich Gottes. Das ganze Pharisäerzeug. Ich bin in Mecklenburg und deshalb bin ich auch auf die Pharisäer gekommen, aber nicht jetzt, schon vor einer Weile, dann lese ich, was man bestellen kann, Pharisäer. Habe ich gedacht, nee, sowas habe ich noch nie getrunken, Kaffee, Pharisäer. Dann fragte ich, was ist das? Ja, das ist ein guter Kaffee, Pharisäer. Ich sagte, dann möchte ich diesen Pharisäer trinken, mal schmecken, wie ein Pharisäer schmeckt. Und dann haben sie mir erzählt, wie der Pharisäer entstanden ist. Das war ein Pfarrer, der hat seiner Gemeinde erzählt, ihr dürft keinen Alkohol trinken. Aber selbst hat er Alkohol und Schnaps in Kaffee getan. Er trinkt ja nur Kaffee. Und da ist das Wort Pharisäer entstanden. Weißt du? Und das sind die Heuchler. Die tun so, als ob, sie sind nicht wahrhaftig. Pharisäer. Reden so fromm, reden so geistlich. Predigen anderen Wasser und trinken selbst Wein. Pharisäer. Der Bräutigam verzog. Es kam alles anders. Es hat sich alles so verspätet. Weißt du, und dann denken wir plötzlich gesetzlich, es muss pünktlich sein. Wir müssen also irgendetwas tun. Er verspätet sich. Er kommt nicht zu der bestimmten Zeit. Und wir denken, es muss alles zu einer bestimmten Zeit kommen. Ich tue das so und es muss so kommen. Aber es kommt nicht so. Und da wird man müde, da wird man schläfrig, da wird man lahm. Ich kann nicht mehr, wie lange muss ich noch warten? Müdigkeit kommt, wenn man dann nachher immer das Gleiche tut und immer das Gleiche sagt und das Gleiche singt und das Gleiche spricht. Wenn man Leerlauf hat und man wartet, man steht da und man wird träge. Wenn man kein Ziel mehr hat, wird man müde. Mein Bräutigam kommt nicht, wo ist er denn? Und dann wartet man, bis die nächste Durchsage kommt. Weißt du, in der Zeit, wo du wartest, solltest du kreativ sein. Solltest was unternehmen. Weißt du, die Warteschleife. Bis du was anderes findest, bis was anderes passiert in deinem Leben, unternimm was. Weißt du, Jesus fragt, könnt ihr mit mir nicht eine Stunde beten, am Garten Gethsemane? Es ist so eine wichtige Zeit, so eine Zeit, könnt ihr mit mir nicht warten und wachen? Wachet und betet, wartet und betet. Jesus kommt in einer Stunde, wo wir es gar nicht meinen, wie ein Dieb in der Nacht. Und er kommt immer später und die Diebe kommen nicht zu der angegebenen Zeit. Wenn sich ein Dieb anmelden würde, um 12 Uhr ist er da, könntest du wach sein. Aber du weißt nicht, wann er kommt. Und er kommt wie ein Dieb in der Nacht, es wird später. Und er fragt, könnt ihr nicht mit mir wachen? Keiner hat es mehr geglaubt, dass der Bräutigam noch kommt, er verzog. Es war lange her, dass er da ist und sie haben dann nicht mehr vermutet, dass er noch kommt und so weiter. Weißt du, Jesus kommt zu einer Zeit, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo Herzlosigkeit herrscht, wo ja Übertreibungen herrschen, Überspanntheiten herrscht. Er kommt zu einer Zeit, also wo man nur über das Überleben kämpft und der Bräutigam verzog und sie alle wurden schläfrig. Leute sind manchmal auch im Warten schon gewöhnt oder haben sich an das Warten gewöhnt, dann ja, es wird später halt kommen. Wenn es nicht jetzt, dann später. Man verschiebt nachher das wieder auf später und dann wird es die lange Bank, teufelsliebstes Möbelstück, die lange Bank immer später, später, später. Weißt du, kennst du die Wichtigkeit des Wartens? Warten auf den Herrn und dann die Zeit auskaufen, die Zeit ausnutzen. Warte, bis er handelt. Hier, 2. Mose 32, und das Volk sah, dass Moses verzog und nicht herabkam und so weiter. Moses verzog. Und Gott hat ihn vielleicht bewusst aufgehalten. Warte mal, du wirst sehen, deine Leute sind gar nicht so heilig, wie du da denkst. Weißt du, vielleicht hat er Gott erzählt, ja, die Israeliten, das sind ganz liebe Menschen. Die sind gar nicht so lieb. Die können nicht warten. Die haben keine Geduld. Immer wieder, warum hast du uns ausgeführt? Und. Du musst warten auf die erfüllte Zeit, bis die Zeit reif ist. Denn wir sollen ja Gottes Diener sein, Gottes Priester sein, vor Gott stehen und so weiter. In Matthäus 24, Vers 13 sagt Jesus, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Weißt du, nicht wer am Anfang gut ist. Am Anfang kannst du schlecht sein. Wie du den Start machst, ist es gar nicht egal sein. Aber das Ende wird gekrönt. Wer beharrt bis ans Ende? Oder Matthäus 10, 22. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Und dann wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Also du wirst gehasst. Und jetzt aushalten, dich mag niemand. Weißt du, du sagst, mein Gott, ich dachte, ich wäre in der Gemeinde, aber in der Gemeinde gibt es auch Leute, die dich nicht mögen. Diese Pharisäer mögen nicht Leute, die Gott lieben, die Gott dienen, Die mögen sich. Und wer beharrt bis ans Ende, wer durchhält bis zum Schluss, der wird das alles ererben, wird selig sein. Wer beharrt, ihr müsst gehasst werden. Weißt du, Herr, wie lang muss ich diesen Widerspruch mir erdulden? Wie lang muss ich mich kritisieren lassen? Wie lang muss ich mich schief angucken lassen? Wie lang muss ich mich verachten lassen? Wie lang muss ich mich immer klein machen lassen? Wie lang? Wartezeiten sind auch oft Krisezeiten für uns. Und weißt du, warten, das qualifiziert uns nachher als Kinder Gottes. Aber warten ist eine Krise. Wie lang? Ich krieg meine Krise. Ja. Warten. Herr, es geht so langsam. Und ein Garten verlangt sehr viel Pflege. Und du musst warten. Der Bauer wartet, der Gärtner wartet, bis der Samen aufgeht, bis die Pflanze gewachsen ist, bis es Frucht getragen ist. Weißt du, du möchtest Frucht ernten. Und du musst warten auf die Frucht des Geistes. Und das vergeht manchmal Jahre, bis du Sanftmut gelernt hast, bis du Friedfertigkeit gelernt hast, bis du Freundlichkeit gelernt hast, bis du Selbstkontrolle gelernt hast. Das lernst du nicht von heute auf morgen, Selbstkontrolle. Da vergehen Jahre. Selbstkontrolle ist eine ganz harte Nuss. Und vergehen Jahre. Und dann musst du warten, bis es aufgewachsen ist, bis es reif ist. Warten ist nicht Untätigkeit, sondern volle Aktivität. Da entfaltet sich in dieser Zeit, entwickelt sich unheimlich viel. Stell dir mal vor, jetzt wird ein Staatsbesuch angekündigt und es verzieht sich immer. Weißt du, prominente Leute verziehen immer. Oder kommen nicht pünktlich. Die verspäten sich ganz bewusst. Die kommen halt 5 Minuten nach. Und kannst du warten? Wer auf Jesus wartet, der missioniert fleißig, der predigt weiter, der singt weiter, der betet weiter, der dient weiter. Der sagt er gut, wenn er nicht kommt, kommt er halt morgen. Wohl dem, der wartet, hat Daniel gesagt. Und Jesus lässt sich nicht hetzen, der lässt warten. Überleg einmal diese Geschichte mit dem Lazarus, Martha und Maria. Herr, den du lieb hast, der ist krank, der liegt im Sterben, komm ganz, ganz, ganz schnell. Und der Herr Jesus sagt, nee, lass den mal, der macht nur ein paar andere Sachen unterwegs. Aber Herr, den du lieb hast, der liegt im Sterben. Nein, der schläft, ach was, der stinkt schon in Schwissen. Aber nein, beeil dich, und der Herr hat sich nicht beeilt. Ist erstaunlich, der wollte also den Glauben von Martha und Maria testen. Und dann kommt, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Dann machen wir noch dem Heilen Vorwürfe. Warum hast du dich nicht beeilt? Warum hast du nicht einen Hubschrauber genommen? Oder ein paar Engel, die dich dann rüber transportieren? Nein, du hast dich nicht beeilt, mein Herr. Aber er kam und er sah, dass die alle so traurig und betroffen sind. Dann geht er zum Grab, wo habt ihr ihn hingelegt? Und er weckt ihn auf. Manchmal lässt Gott uns warten, weil er uns was Größeres geben will. Also so ein Fieber wegzunehmen oder irgendwie Schweißausdruck oder Lungenentzündung zu heilen, das ist kein Kunststück. Aber einen Toten, der stinkt, bereits schon in der Verwesung übergegangen ist, den aufzuwecken, das ist ein Kunststück. Und Gott lässt uns manchmal warten, weil er uns was Besseres geben will, was Größeres geben will, was Bleibendes. Warten. Weißt du, es ist später manchmal. Es ist so spät. Denkst du jetzt, guck mal, wir müssen was tun, Geschwister. Wir müssen was tun. Wir müssen auf die Straße rausgehen und missionieren. Wir müssen warten, bis Gott uns grünes Licht gibt. Wir müssen warten, bis Gott uns einfach raustreibt. Weißt du, Gott muss uns raustreiben, dass uns gar nichts mehr anders übrig bleibt. Wir müssen raus. Wir müssen unsere Gottesdienste auf dem Leopoldplatz verlegen. Aber wenn wir das aus dem Fleisch machen, dann haben wir auf Sand gebaut. Was hat der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt, bevor er in den Himmel fuhr? Bleibt in Jerusalem. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet. 1, Vers 4. Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und wartet. Und sie blieben einträchtig beieinander. Sie haben nicht missioniert. Sie sind nirgendwo hingefahren. Sie haben keine Pilgerfahrt gemacht. Sie haben nichts gemacht. Sie haben gewartet. Ein Tag. 2 Tage, 3 Tage, 7 Tage. Eigentlich müsste nach 7 Tagen schon was kommen. Ist nichts gekommen. Sie warteten 10 Tage. Und am 10. Tag, als sie fast vielleicht sagten, wir warten 10 Tage und dann gehen wir nach Hause. Und dann haben sie gewartet und dann plötzlich geschah ein Brausen. Erst als sie ausgesessen haben. Manchmal muss man was aussitzen. Christen müssen lernen, auszusitzen. Einfach, wir warten, bis Gott was tut. Und dann geschieht dieses große Brausen. Gott hat viel Zeit, manchmal zu viel sogar, der hat die ganze Ewigkeit. Und uns geht das alles zu langsam, die ganze Entwicklung. Weißt du, ich brauche schnell, ich möchte schnell wachsen. Aber weißt du, wenn du schnell wächst, dann wachsen andere Organe nicht nach. Dann hast du nur noch Wasserkopf oder Wasserbauch. Du entwickelst dich nicht normal. Wenn es alles schnell geht, wenn es alles, Gott will, dass alles so gleichmäßig wächst, kontinuierlich. Jakobus 5, Vers 7, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde. Er wartet, bis alles gewachsen ist. Er zieht nicht die Pflanze und sagt, jetzt mach's ein bisschen schneller. Auch wenn er Dünger manchmal verwendet. Wir sind so aktiv, dass manchmal unsere Seele gar nicht mehr mitkommt. Wir sind so überaktiv, so voller Action. Und Gott sagt, wartet, bleibt ruhig, bleibt ruhig. Sagt nichts. Weißt du, Gott will vielleicht, dass du manchmal eine ganze Weile still bist und dich nicht verteidigst und nicht irgendwas Großes tust. Warte. So wie Jesus, er wartet, bis der Lazarus stinkt. Wer sich auf das Warten einstellt und sagt, das weiß ich, unser Herr ist so komisch, unser Herr lässt uns immer warten, er verzieht, er kommt nicht so schnell und so weiter, dann wartest du auf deine Sternstunde, du weißt, mit meinem Leben, ich bin noch nicht am Ende, ich bin erst am Anfang. Dann wartest du auf deine Sternstunde, dann wartest du auf deinen Segen, dann wartest du auf den Heiligen Geist, dann kannst du warten. Du weißt, du wirst kriegen, versprochen ist es, Gott wird es tun. Du wartest dann auf deine Vollendung, dann versuchst du dich selber nicht frömmer zu machen, als du bist. Dann wartest du auf den Tag X, dann wartest du auf die Eingebung, bis Gott wieder dich weiter inspiriert und weiterführt. Wir müssen warten. Auch Jesus hat 33 Jahre gewartet, bis er Messias wurde, bis er Heiland wurde, bis er Retter wurde. Wahre Glaube, wahre Liebe wartet. Wahre Liebe wartet. Die kann warten, wenn es echt ist. Die wartet, bis es entstanden ist, bis es reif ist, bis die Umstände stimmen, bis das Umfeld stimmt. Wir warten auf das Vollkommene. Das ist noch nicht da. Es gibt Christen, die suchen die vollkommene Gemeinde. Nur Pharisäer tun das. Oh, wo ist die vollkommene Gemeinde? Oh, die immer die Bibel richtig markieren, alles unterstreichen. Ich kenne Christen, die ganze Wand ist voller Bibelsprüche bemalt. Ist toll. Aber die denken, wenn man die ganze Wand mit Bibelsprüche bemalt, dann ist der Herr gegenwärtig. Nein, das Wort Gottes muss in uns sein und nicht an der Wand. Weißt du, Maria bewegte all diese Worte in dem Herzen, nur nebenbei. So, und dann, man muss alles so und so machen. Lies es mal durch, lass es mal noch mal ein bisschen so durch den Kopf gehen. Wie wird man ein Pharisäer? Denn die meisten sind Pharisäer. Denn, weißt du, wir bekehren uns und wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht warten auf die Stunde Gottes, wir werden Pharisäer. Und zwar echte Pharisäer. Dann schlagen wir die anderen mit dem Wort Gottes tot. Und weißt du, und selbst gehen wir nicht hinein aber die anderen lassen wir auch nicht rein. Die Pharisäer. Jesus wartet, bis er dran ist, bis der Vater ihm grünes Licht sieht. Und als er merkte, jetzt ist die Zeit reif, dann ist er losmarschiert. Paulus sagt, nicht, dass ich ergriffen habe, ich bin ergriffen und ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Weißt du, wir sind hier alle unterwegs, nur wir tun Gottes Arbeit und wir müssen warten. Alles, was wir hier haben, ist Provisorium, Geschwister. Lasst euch das sagen. Alles, was wir hier in dieser Welt haben, ist Provisorium. Nichts ist perfekt. Und deshalb, diese Welt ist nicht für Pharisäer geschaffen. Diese Welt ist für Sünder geschaffen. Und Jesus ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Und nicht die Pharisäer. Und nicht die Schriftgelehrten. Hier ist alles im Umbruch. Und jetzt muss ich warten, bis Gottes Werk geschieht. Bis Gott handelt. Bis Gott eingreift. Bis er mich ergreift. Und wenn Gott dich ergreift und Gott dich ergriffen hat, dann kannst du nicht mehr lassen. Dann musst du, dann bist du so ergriffen von der Herrlichkeit Gottes, ich muss, wehe mir. Dann brennt in dir ein Feuer. Und darüber spreche ich dann nachher am Sonntag, wenn du von diesem Feuer ergriffen wirst. Dann kannst du sagen, Geschwister, tut mir leid, ich kann nicht mehr anders. Und das ist, wenn Gott dich ergriffen hat. Du kannst nicht mehr anders. Dann musst du, weißt du, dann muss man nicht sagen, wer hat heute ein Zeugnis? Wenn ich lang betteln muss, wer hat noch ein Zeugnis? Wer möchte noch beten? Oder wer hat ein Anliegen? Aber weißt du, wenn du voll Feuer Gottes bist, dann muss man bremsen. Langsam, langsam. Zwei, drei, lass weiß sagen und die anderen sollen prüfen. Verstehst du? Dann muss man dich bremsen. Dann springst du und sagst, Pastor, ich habe ein Zeugnis. Oder beten.
Weißt du, das ist mir manchmal unangenehm. So, wer kann beten? Wer möchte noch beten? Und so weiter. Da muss man kurbeln. Weißt du, wenn der Heilige Geist dich gepackt hat, dann schreist du zum Herrn. Dann rufst du zum Herrn. Dann sagst du, ich muss beten. Warum erlaubt er mir nicht das Beten hier? Nur als Beispiel. Warum erlaubt er das nicht? Wir müssen also aufhören von Verkrampfung. Pharisäertum ist Verkrampfung. Weißt du, wir müssen 7-mal am Tag beten. Wir sind keine Moslems, die 75-mal immer das Gleiche sagen müssen. Weißt du, und Gott lehrt uns seine Wege, seine Arten und so weiter. Und Gott lässt uns warten. Und er lässt uns versagen. Der Bräutigam verzog. Und passierte nichts. Gott kennt das Versagen. Das, weißt du, jetzt, ich habe alles vorbereitet und die Gäste sind nicht gekommen. Warum? Weil Gott was ganz anderes zeigen möchte. Diese Gäste sind nicht die Gäste, die du einladen solltest. Ich habe nur ganz andere Gäste. Nicht die Pharisäer, die Gesunden. Nein, die Kranken, die von der Landstraße, die Landstreicher, die sollen kommen und das Evangelium hören. Und Gott lässt manchmal Dinge passieren, dass die Gäste nicht kommen und du sagst, warum sind sie nicht gekommen? Gott hat was anderes vor mit dir. Gott hat was anderes vor. Und aus dieser Geschichte sehe ich, dass Gott ganz andere Gedanken hat mit uns. Deshalb lässt er uns manchmal in eine Sache hineingeraten und wir wundern uns, was ist denn da los? Moses, als er im Fleisch handelte, hat er einen Ägypter erschlagen, aber jetzt im Geist, das kann er warten, ist egal. Natürlich ist er sehr ungeduldig, als er nachher runterkommt und sieht das Volk da über dieses, um das goldene Kalb tanzt, zerschlägt er die Tafeln Gottes. Und jetzt kommt noch was. Jetzt musste er selber von Hand aufschreiben, was der liebe Gott ihm gesagt hat, die 10 Gebote. Nochmals 40 Tage. Weißt du, wer nicht warten kann, der wartet nochmals 40 Tage. Und du fragst dich, warum muss ich so lange warten? Ist die Sache, weil du in deinem Eifer, in deinem Zorn Gottes Werk zerklopft hast. Der Schmiss, ihr seid unwürdig der Gesetze Gottes. Weißt du, das Menschen Zorn tut nichts Gutes. Das Menschen Zorn tut nichts Gutes. Und deshalb, er hätte runtergehen können und sagen, lieber Gott, ich nehme die Tafeln wieder hoch zu dir und übergib's dir. Dann hätte sich die Arbeit erspart. Wir müssen manchmal manche Arbeiten doppelt machen. Und dann natürlich jetzt muss ich selber aufschreiben, was hat er mir gesagt? Das muss ich selbst aufschreiben. Und nochmals 40 Tage. Warten ist eine Herausforderung. Und jetzt müssen die Israeliten schön brav unten warten und ihr goldenes Kalb können sie nachgucken, was aus dem geworden ist. Nur was Gott in uns gewirkt hat, das ist perfekt und vollkommen. Nur was er gewirkt hat. Und weißt du, und Gott hat ihm nicht gesagt, Moses, da klopft die Steintafeln. Nein, er hat es von sich aus getan. Und wir machen manchmal von uns aus so viel kaputt im Werk Gottes. So viel. Von uns aus. Weil wir von uns aus machen. Von uns aus sprechen, von uns aus denken, von uns aus gehen. Jeder Einsatz, jede Aktivität muss von ihm stammen. Und bei den Israeliten sehen wir, was aus dem goldenen Kalb geworden ist, was aus ihrem Leben geworden ist, was sie nicht warten können, bis Gott sie ins gelobte Land führt. Auf eine Faust. Und die Jungfrauen auch, die sind eingeschlafen, aber die einen haben noch Öl mitgenommen. Als Reserve, aber das ist ein anderes Thema, da will ich nicht drauf eingehen. Es wird immer später, Leute. Und wir merken, jetzt bist du schon so lang in Christus, jetzt folgst du so lang Jesus, jetzt liebst du den Herrn Jesus so lang und es ist nicht so gekommen. Und dann passiert noch etwas, was bei vielen Christen der Fall ist, die ziehen sich in ihr Schneckenhaus zurück. Er weiß so, lass doch die anderen beten, die haben es nötig. Ich habe schon alles hinter mir. Ich habe Geistestaufe, ich habe Wassertaufe, ich habe ein paar Gaben, ich kann prophezeien, ich kann für Kranke beten. Aber lass doch die anderen machen. Wir ziehen uns in unser Schneckenhaus zurück, weil wir das Warten nicht mehr verkraften. Es ist zu langsam gegangen. Alles zu langsam sich entwickelt in unserem Leben. Gott sagt, wir müssen geübt werden in der Geduld. Und er übt uns jetzt. Kannst du jetzt warten? Oder ziehst du dich in dein Schneckenhaus zurück? Lass die anderen machen. Geduld ist für uns die Vollendung, bringt uns zur Vollendung, wenn wir auf Gott warten. Weißt du, wir wollen immer schnell Blitzlösungen haben. Zack! Und schon ist passiert. Weißt du, Hand aufgelegt und hier habe ich auch gesehen, was manche Leute haben, warum manche nicht mehr kommen zu mir. Weißt du, die Leute fallen nicht um oder ich bin nicht dafür, dass die Leute sofort umfallen mit Mehlsäcke. Weißt du, die wollen sofort umfallen, schnell was erleben und so weiter. Und dann ist die Herrlichkeit Gottes da. Nein, wir brauchen ich muss nicht umfallen, ich muss in die Knie gehen, mich vor Gott demütigen und beugen. Verstehst du? Nicht nur so wie die heiligen Roller, die sich da rollen. Hat jemand mir erzählt, was bei uns nach dem dritten liegt? Da liegen wir alle auf dem Boden und rollen uns unter dem Tisch. Ist das Gottesdienst? Weißt du, Gott berührt uns manchmal und Gott begegnet uns, aber Gott ist nicht in einem Schema und lässt ihn in ein Schema pressen. Weißt du, wir müssen lernen, auf seine Stunde zu warten. Und weh, wenn es nicht so ist, dann ist der Pastor nicht geistlich, die Gemeinde nicht geistlich, die Anbetungsgruppe nicht geistlich, da ist niemand mehr geistlich. Nur ich bin noch geistlich und ich will was haben. Weißt du, das ist diese fromme Habgier. Fromme Habgier, ich will was haben. Der Vater weiß ganz genau, wann die angenehme Zeit, die richtige Zeit ist, Matthäus 25, 13. Der Vater weiß ganz genau, für die Ankunft seines Sohnes. Weißt du, Jesus, komme bald. Maranatha, Herr, komme bald, komme bald. Aber das geht nicht so schnell. Ich habe eine liebe Schwester in Wiesbaden, die schreibt mir ab und zu mal und er sagt, Bruder Matthäus, hast du schon ein Wort bekommen? Wann wird Jesus wiederkommen? Wann wird Jesus wiederkommen? Weißt du, er wird, und ich möchte so entrückt werden. Ich kann das Leben nicht mehr verkraften. Ich ertrage das Leben nicht. Wann kommt Jesus? Kannst du mir sagen? Ich habe gesagt, er wird bald kommen. Aber es kann noch 100 Jahre dauern. Immer wieder, da ruft sie per Hände an, die arme Frau. Wann kommt Jesus? Weißt du, wir müssen warten. Und wir müssen die Last tragen und ertragen und verkraften. Und Gott testet uns, kannst du die Last tragen? Und Gott legt uns keine unnötigen Lasten auf, die wir nicht ertragen könnten. Weißt du, viele Menschen, die fangen an zu träumen, schläfrig zu werden, der Bräutigam, ja, du siehst zur Vater Morgana, der kommt, aber wer weiß, wann er kommt? In 100 Jahren. Weißt du, wir müssen bereit sein, wenn Jesus kommt. Und wir müssen alle Zeit bereit sein, ob er jetzt heute kommt, gerade jetzt oder erst in 100 Jahren. Bist du bereit zu warten, immer in Bereitstellung sein? Immer abrufbereit. Schläfrigkeit der Gläubigen ist ganz gefährlich. Weißt du, die Schläfrigkeit, weißt du, alles so still und ruhig ist. Der Löwe brüllt nicht. In meiner Bibel heißt es, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Aber unser Löwe brüllt nicht mehr. Und das ist das Schlimme. Da gibt es kein Securitas, dann gibt es kein KGB, dann gibt es kein Stasi. Verstehst du, weißt es, wenn die Stiefel klopfen, dann weißt du, das kommt, es gibt Verhaftung. Der Teufel lässt uns in Ruhe. Und das macht uns schläfrig. Weißt du, wir haben keine große Versuchung, wir sind satt, wir haben ja, was wir brauchen, wir können uns in Freiheit hier versammeln. Kein Problem. Und der Teufel lässt uns in Ruhe. Wir werden nicht angespuckt, keiner schmeißt mit Steinen uns nach. Keiner erschießt uns hier bei uns, das noch nicht. Verstehst du? Und das ist das Schlimme. Der Teufel brüllt nicht mehr. Und dann weiß nicht, aus welcher Ecke die Gefahr kommt. Und er weiß nicht, wo du hinfliehen musst und was du tun musst. Geschwister, diese stille Zeit ist ganz gefährliche Zeit. Es ist später, als du denkst. Auf der einen Seite massive Angriffe gegen Christen und dann nix. Wir leben wie im Schlaraffenland. Alles in Ordnung, in bester Ordnung. Wir haben Gottesdienste, singen, beten, können so lange Gottesdienste feiern, wie wir wollen. Und das ist die große Gefahr. Jesus sagt, wachet, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde es ist. Er kommt. Der Löwe brüllt nicht. Der Löwe tobt nicht. Der Teufel ist nicht mehr los. Der hat sich so in der Ecke verkrochen. Warte mal. Und genau da, wenn nichts passiert, passiert so viel Negatives. Wenn nichts mehr passiert, dann versuchen wir was zu machen. Dann brüllen wir. Der Löwe aus Juda, was weiß ich. Jesus sagt, ich kenne die Beine und ich weiß, wer zu mir gehört. Kennt Jesus dich und mich? Weißt du, die bereit waren, die gingen mit hinein ins Hochzeitssaal, die bereit waren, die auf ihn gewartet haben, die Öl in ihrer Lampe gehabt haben, die ein bisschen weiter gedacht haben, es könnte später werden. Es könnte. Hast du an die Zeit gedacht, wenn es später wird? Wenn mal nicht so ist? Man sagt heute, man soll sich für sein Alter vorbereiten. Man sollte auf seinen Lebensabend einstellen. Bist du bereit, wenn alle die Dinge so von dir genommen wird, wenn du schwach bist, wenn du krank bist, wenn du arm bist? Was machst du, wenn du krank bist? Im Sterben liegst. Bedenke dein Ende. Verstehst du? Wie wirst du da dich verhalten? Der Herr kennt dich. Kennst du ihn auch? Kennt er dich mit Namen? Wir haben so viele Mitläufer. Deshalb, ich bin guten Mutes mit diesem Pharisäer. Judas war so ein Mitläufer. Judas, weißt du, er hat erwartet, der Herr, der muss jetzt gegen die Römer vorgehen. Und jetzt, wenn er das nicht tut, werde ich ihm nachhelfen. Und dass Judas Jesus verraten hat, ist nur, er hat Jesus nachhelfen wollen. Pass auf, ich werde ihn verraten und er muss sich verteidigen. Er muss aufstehen und sagen, Römer, raus mit euch. Und jetzt Israel, das Haus Davids wird aufgebaut. Nein. Er wollte, und das war sein Reinfall, das war sein Untergang. Judas hat sich selbst kaputt gemacht. Er dachte, er könnte Jesus nachhelfen. Geschwister, es ist so gefährlich, Gott die Zeit zu bestimmen. Gott nachzuhelfen. Und was ist passiert? Nix. Dann schmeißt er das Geld zurück, dann gibt er alles auf und hängt sich am Schluss. Bekommt Depressionen. Weil er Gott nachhelfen wollte. Und alle, die Gott nachhelfen wollen, kriegen am Schluss mehr oder weniger Depressionen. Die sagen, mit mir stimmt was nicht, ich habe falsch gehandelt. Und die können dann mit der Schuldfrage nicht mehr zurechtkommen. Judas hat einen großen Fehler begangen. Er wollte Jesus nachhelfen. Gewiss, Jesus kam und sie fielen wie tot zu Boden. Als er sagte, ich bin's, nehmt mich. Da fielen die Römer und da fielen die Judenknechte. Die fielen zu Boden wie tot. Und er sagt, steht auf, nehmt mich und lasst diese gehen. Er hat Autorität gehabt. Er hätte ein Machtwort sprechen können, aber es war nicht seine Zeit. Weißt du, Gott hat manches uns überlassen zu tun. Der hat manches nicht geheilt. Jesus hat nicht den Lahmen dort an der schönen Tür geheilt. Der saß schon 38 Jahre dort, der Mann, der war schon immer da. Auch als Jesus vorbeiging, als Jesus in den Tempel ging, als Jesus den Tempel reinigte, der saß immer noch dort. Er hat nicht geheilt, weil er den Petrus wollte, dass er erheilt. Oder die Apostel oder Jesus, die haben die Sklaverei nicht abgeschafft. Die hätten es machen können. Aber Gott hat manches zu seiner Zeit gelassen. Und es gibt für alles eine bestimmte Zeit. Kairos. Für alles eine bestimmte Zeit. Erst wenn du hier durch bist, wenn du die Schnauze voll hast, wenn es dir reicht und sagst, jetzt will ich nicht mehr. Herr, lass mich sterben. Dann ist der Moment, wo Gott anfängt, in deinem Leben was zu handeln. Dann sagst du, es gibt zwei Möglichkeiten für mich. Entweder verändert sich was oder ich krepiere. Und dann wirst du gesund. Wenn du plötzlich, guck mal, viele hören mit dem Rauchen auf, hören mit dem auf und hören mit dem auf, weil sie wissen, guck mal, hast du schon gesehen, der ist verreckt und deine Lunge ist nur noch ein Viertel. Verstehst du, wenn du nachher dein Lungenbild siehst, dann sagst du, ich muss aufhören und die hören alle auf. Die hören alle auf, wenn die ihr Bild sehen. Und manchmal muss Gott uns den Spiegel so vorhalten, jetzt oder nie. Und weißt du, die Befreiung passiert im Kopf und nicht irgendwo. Nicht in Rocklänge oder in Haartracht oder in welchen anderen Dingen. Weißt du, ich habe mit diesem Pharisäer immer noch zu tun. Weißt du, ich kam in eine Gemeinde, die waren lauter Pharisäer. Ich hab Manschetten gehabt, die waren ein bisschen mit Steinchen belegt. Bruder, mal tu das ist Eitelkeit. Das ist Eitelkeit. Dann habe ich Koteletts gehabt, die waren lang. Ich habe gesagt, weißt du, das ist weltlich. Ich wusste nicht mehr am Schluss, nicht mehr, was ich machen muss. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe weggeschnitten. Das ist so ein Igel, habe ich mir geschnitten, weil ich nicht mehr wusste, wie ich mit meinen Haaren umgehen soll. Oder die Krawatte, da war die Krawatte mal zu breit für den einen, der war zu schmal wieder für den anderen. Dann habe ich Gürtel gekauft und da war irgendwann ein Zeichen, der sagt, das ist dämonisch, was du da trägst. Weißt du, die Leute haben einen verunsichert. Ich habe den Heiland lieb gehabt. Ich wollte nur für Jesus. Dann habe ich aufgeschrieben, Gott mit uns. Ich habe so einen Militärgürtel gekauft. Gott mit uns stand da noch aus dem Krieg irgendwie. Und habe gesagt, das werden sie Christen haben. Dann sagte er, nein, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Weil ich bin verrückt geworden. Weil ich unter einem Nabel den Gott mit uns da, diesen Spruch da gehabt habe. Immanuel. Du siehst, das ist Pharisäertum. Gott will nicht, dass wir Pharisäer werden, sondern Gott will, dass wir Christen werden, Jünger Jesu werden, in der Nachfolge Jesu sind und dass wir ganz normal sind. Ganz normal. Und wenn es dir gefällt, tu es. Paulus, und dann habe ich eine Predigt mal gehört und das hat mir sehr viel geholfen. Mir ist alles erlaubt. Es frommt mich nur nicht alles. Mir ist alles erlaubt. Du kannst alles, aber du musst fragen, macht es dich besser? Macht es dich schöner? Macht es dich heiliger? Macht es dich vor Gott gerechter? Und wir müssen innen drin gerecht sein und nicht äußerlich. Weißt du, wir sind äußerlich manchmal so scheinheilig, aber innen drin so ungerecht. Verurteilen Menschen, richten die Menschen. Du glaubst gar nicht, gerade wo ich versucht habe, so heilig zu leben, äußerlich niemand einen Anstoß zu geben. ich habe eine Weste gekauft, dunkle und so ein Zweireiher und dunkle Krawatte, keine roten Socken anziehen und nichts da. Verstehst du, so richtig, das war ja Brüdergemeinde zu der Zeit. Das waren also Darbisten. Aber Gott, versucht Gott zu gefallen, aber ich habe in meinem Herzen gerichtet. Ich habe jeden verurteilt. Ich habe gesagt, guck mal, wie der da lebt und der will Christ sein. Und wie der da lebt, der benimmt sich auch unmöglich. Und weißt du, und dann habe ich lauter Fehler gesehen. Am Schluss war ich der einzige Heilige, vermutlich. Aber dann, bis Gott zu mir geredet hat, bis Gott mich fallen ließ, weißt du, da lag ich auf meiner Nase, da lag ich im Sumpf. Und glücklicherweise hat mich niemand gesehen, niemand begegnet von diesen frommen Brüdern. Nur der liebe Gott hat mich gesehen und habe ich gesagt, lieber Gott, guck mal, ich bin doch so ein gemeiner Kerl. Ich richte andere und ich selber bin auch nicht besser. Und erst von daher, weißt du, wo Gott einen fallen lässt, da steht man auf und dann ist man gnädig und barmherzig. Gott lässt uns fallen. Gott lässt, dass wir verwundet werden. Gott lässt, dass wir versagen. Und dann ist man viel gnädiger den anderen gegenüber. Dann weiß man, du, bei mir ist auch nicht besser. Ich habe auch zu kämpfen. Und da brauchst du Ausdauer und Geduld. Und dann habe ich gedacht, Mensch, warum geht's bei mir so langsam? Bei den anderen ist alles viel schneller gegangen. Die ganze Entwicklung. Aber das ist auch nicht wahr. Weißt du, Gott erlaubt, dass es bei mir genauso langsam und genauso schnell geht wie bei den anderen. Die anderen sind auch nicht besser. Aber die haben überspielen manchmal oder tun so, als ob. Da werde ich nie vergessen, da besuche ich einen Bruder. Nein, der ist in der Gemeinde und betet, als wenn der Herrgott selber reden würde. Denke ich, oh Mensch, das ist ein geistlicher Bruder. Der hat einen Tiefgang, spricht, mein Gott, allmächtiger Herr. Also uns war Kleid, aber oh, oh. Da war alles drin. Und dann komme ich nach Hause. Wie geht er mit seiner Frau um? Verstehst? Leben wie Hund und Katze. Schlagen sich, schimpfen sich. Dann komme ich rein und Leute, und die haben gedacht, der Nachbar kommt und so weiter. Da liegt Porzellan auf dem Boden zerschlagen. Die haben sich so verprügelt. Und da hat der Frau das Porzellan zerschlagen, ihr Porzellan. Ich habe gesagt, Bruder, und du betest wie ein Heiliger und zerschlägst da auf Porzellan. Weißt du, was nützt es, wenn wir in der Gemeinde Heilige sind? Das sind Pharisäer. Die wollen gesehen werden, wie stark sie sind und innen drin. Und Gott will das Herz haben. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Und manchmal lässt Gott Dinge passieren. Lässt Gott uns warten. Lässt Gott uns hängen. Und dann hat er gefragt, ja, warum passiert bei mir so wenig? Hat er zeitlang so gesagt. Weil sein Leben nicht stimmt. Wenn sein Leben nicht stimmt, passiert wenig. Unser Leben muss übereinstimmen mit dem, was wir glauben. Was wir denken. Was wir lesen, was wir verstehen, was wir erkennen. Es muss übereinstimmen. Und wenn keine Übereinstimmung ist, kannst du lange beten. Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden. Das heißt also, wo die Übereinstimmung von Seele, Geist und Leib in dir ist. Wenn das ist und der Vater und du übereinstimmt und Jesus und du übereinstimmst und Jesus und, oder du und der Heilige Geist, wenn wir mit der Trinität übereinstimmen, wenn wir mit der Gottheit übereinstimmen, dann passiert das Wunder, wo zwei oder drei eins werden. Du und Jesus, du und der Heilige Geist, du und der Vater. Und dann wirst du bitten und dann wird es passieren. Und Gott lässt uns warten. Gott hat so viel Zeit. Ja, lass mal. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Ist jetzt die Zeit so, wo du denkst, jetzt ist es so spät? Wenn du noch länger wartest, ist es ganz sein, dass es noch später wird und du wirst noch verstockter. Passiert auch als nächstes. Und ich wünsche es niemand. Weißt du, wenn du die Sache immer so hinschiebst und sagst, ja, später, heute ist die Zeit. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Heute. Sonst musst du nochmals nachsitzen, wie Moses, nochmals selber jetzt alles aufschreiben. Jetzt, weißt du, du hast die Predigt gehört und nicht verstanden. Jetzt musst du selber hinsetzen und selber Bibelschule machen und selber studieren und selber dir erarbeiten. Jetzt sagt dir niemand mehr was. Deshalb, so ihr heute meine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Ich meine die Stimme Gottes, die Stimme Jesu. Die törichten Jungfrauen, die haben kein Öl mitgenommen. Die müssen selber nachsitzen. Geht zum Krämer, besorgt euch. Wer weiß, vielleicht kriegt ihr das von denen. Weißt du, die Christenheit wird ein Schockerlebnis haben, wenn sie nicht lernen, jetzt die Zeit richtig auszunutzen. Es wird später. Es wird immer später. Es wird immer später. In 5 Minuten ist wieder 5 Minuten später. Und was du heute nicht erledigt hast, wirst du kaum erledigen können. wenn du das aufschiebst. Es geht ums Öl, für das Licht, für deine Lampe. Es geht um dein Zeugnis. Es geht um deine Energie. Es geht um deine Kraft. Und wenn du noch länger wartest, du wirst immer schwächer. Wenn du älter wirst, wirst du immer schwächer. Glaube ich wenigstens so, dass es so ist. Aber du bist nicht mehr. Du glaubst, du wirst noch 20. Und du denkst, jetzt kann ich noch. Verstehst du? Und merkst, du, oh, die Luft beim Treppensteigen oder was es auch immer ist. Gott hat, wie geht's? Ist es so? Du denkst immer noch, dass du 20 wärst. Ja, ja. Auch wenn du 83, 85 oder 84 wirst. Verstehst du? Man denkt immer, ich bin immer noch so jung wie früher. Nein, es ist später geworden. Mein Leib ist da mehr und mehr gebrechlich geworden und schwächer geworden. Weißt du, wir können nicht immer so, wie wir es wollen. Wir sind begrenzt. Unsere Mittel sind begrenzt. Deshalb kaufe die Zeit jetzt aus. Es ist angenehme Zeit. Jetzt kannst du noch was für Gott tun. Ob ich morgen was für Gott tun kann, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich morgen gebunden. Vielleicht ist morgen alles vorbei. Wir wissen nicht, wie die Zeiten sich entwickeln werden. Ist mir auch vollkommen egal. Ich möchte es auch gar nicht wissen. Gut, dass ich es nicht weiß. Aber ich weiß, heute kann ich noch was tun. Heute kann ich mich für Gott einsetzen. Heute kann ich mich für Gott entscheiden. Und so wie du dich heute entscheidest, so geht's morgen mit dir weiter. Deine Entscheidung jetzt ist die wichtigste Entscheidung. Lass uns aufstehen und lass uns in der Gegenwart Gottes gehen und lass uns aufhören, Pharisäer zu sein. Lass uns aufhören, Religion zu spielen. Lass uns aufhören, fromm zu sein. Lass uns auch wahrhaftig werden. Kinder Gottes, Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Und wir sollen Priester werden. Deshalb sind wir hier, damit wir Priester werden. Damit wir dienen, damit wir von Gott was empfangen und von Gott was weitergeben. Dass wir hier kommunizieren mit dem Himmel. Wir sind hier, um zu lernen. Nächstes Mal werde ich über Könige sprechen, was ein König ist. Aber heute, was ein Priester ist. Wir sind Priester Gottes. Und wir sollen auf Gott warten. Lieber Vater, wir warten jetzt auf dein Wirken, auf deine Offenbarung, auf deinen guten Geist, auf deine Kraft, auf dein Feuer. Wir warten, bis du in unserer Mitte dich offenbarst. Und wir wollen dich nicht lassen, bis du uns segnest. Wir sind hier zusammengekommen in Jesu Namen und wir möchten einfach auf den Herrn schauen. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Jesus, ich danke dir, dass wir dich haben und dass wir nicht nach Gefühl, nach Äußerlichkeiten und nach Menschenmeinung gehen müssen. Wir gehen nach deinem Wort. Und dein Geist sagt so und wir möchten von deinem Geist uns leiten lassen. Halleluja, Halleluja. Lass uns in Sprachen beten, lass uns Gott rühmen und preisen, lass uns